Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, ich freue mich, dass wir jetzt anderthalb Stunden miteinander haben. Und wir verbringen die unter anderem auf Mallorca, und zwar nicht um zu wandern und auch nicht um am Ballermann aus dem Eimer zu saufen, sondern um die Geschichte der Insel kennenzulernen. Und zwar die, die man nicht so richtig im Museum und in den Stadtführungen zu Gesicht bekommt. Einen Stopp werden wir außerdem in Kopenhagen machen, im Freistaat Christiania. Und zum Schluss erfahren wir, warum das Singen in Litauen lange Zeit ein rebellischer Akt war. Sie haben es jetzt schon öfter im Sonntagsspaziergang gehört. Massen an Touristen bringen nicht nur eine Menge Geld in Reiseländer, sondern auch Probleme mit sich. Wie zum Beispiel, dass es Einheimischen oft an bezahlbarem Wohnraum fehlt. So, jetzt habe ich's. In Kroatien ist nicht nur das eine Schwierigkeit. Es fehlen auch Leute, die den Touristen Essen und Bier servieren. Hilfe kommt aus Südostasien. Oliver Schosch hat die neuen Arbeitskräfte auf der kroatischen Halbinsel Istrien getroffen.
Die 13.000 Einwohnerstadt Rovinj gilt als die Perle auf der nordkroatischen Halbinsel Istrien. Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen liegt auf einer Landzunge auf einem Hügel. Unten an der proppenvollen Hafenpromenade fällt etwas auf, was anders ist als in den Jahren zuvor. Man sieht hier viele Menschen aus Südostasien, die vor allem in den Restaurants und Hotels arbeiten. Aldrin, ein Mitzwanziger in Schürze und hellblauem T-Shirt, steht in einer Eisdiele hinter der Theke und bedient die Kunden. Er kommt von den Philippinen, wo ein Verkäufer umgerechnet etwa 200 Euro pro Monat verdient. In einer Pause erzählt Aldrin, wie er nach Kroatien gekommen ist. Ich bin hier seit August letzten Jahres. Davor habe ich 2 Jahre in Dubai gearbeitet, aber dort war es mir zu heiß. Ein Freund hat mir dann gesagt, dass eine Agentur Arbeiter für Kroatien sucht und dass wir ein Vorstellungsgespräch ausmachen können. Und das hat dann auch geklappt. Ich wusste ja gar nichts über Kroatien. Ich dachte zuerst, das liegt in Asien, bis ich dann festgestellt habe, dass es ja in Europa liegt. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen dahin. Aldrin ist mit Hilfe einer philippinischen Vermittlungsagentur nach Kroatien gekommen. Und er hat es nach einem Jahr noch nicht bereut. Ich finde es sehr schön hier, jeden Morgen aufzuwachen und diesen Blick aufs Meer zu haben. Das ist wie so ein Anti-Stress-Programm.
It's like stress reliever or something like that for me.
Aldrin arbeitet 40 Stunden pro Woche in der Eisdiele und verdient gut 800 Euro pro Monat. Rund 300 Euro weniger als Einheimische bekommen würden. Dafür darf er kostenlos in einer kleinen Wohnung direkt über der Eisdiele wohnen, zusammen mit einem weiteren philippinischen Kollegen. Die Wohnung will er lieber nicht zeigen. Viele Arbeiter aus Südostasien wohnen in einem Vorort von Rovinj auf einem Campingplatz in kleinen Bungalows. Auch hier haben Medienvertreter keinen Zutritt. Vanja Mohorovic arbeitet in der Marketingabteilung der größten kroatischen Hotelkette Maestra Hospitality Group. Auch sie beschäftigen Philippinier. Mohorovic erzählt, dass der Tourismus ohne die asiatischen Arbeiter nicht mehr funktionieren würde, weil viele kroatischen Köche, Kellner und Hotelfachleute ausgewandert sind in westliche EU-Länder. Wir haben dauerhaft zu wenige qualifizierte Arbeitskräfte. Unsere Firma beschäftigt das ganze Jahr über 4.800 Arbeiter. Davon kommen noch 80% aus Kroatien. 16% kommen aus den Nachbarländern Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien. Und 4% kommen mittlerweile aus der Ferne, meistens von den Philippinen. Die Leute von dort sind in Kroatien am beliebtesten, denn sie sind uns am ähnlichsten von ihrer Lebensweise her. Sie können sich am besten unserer Kultur anpassen. Was für viele Kroaten entscheidend ist, die Philippinier sind wie sie selbst überwiegend Katholiken. Die anderen Arbeiter, zum Beispiel aus Indien, Bangladesch oder Nepal, haben andere Religionen. In Kroatien arbeiten aktuell gut 10.000 Philippinier und rund 100.000 Arbeiter aus anderen Ländern. Für Kroatien sind das beträchtliche neue Zahlen und eine Veränderung, die auffällt. Ähnlich wie auch in Bulgarien in den Touristenorten an der Schwarzmeerküste. Auch dort würde der Tourismus ohne Arbeiter aus Asien zusammenbrechen, so der bulgarische Tourismusminister Evtim Milošev. Wir sind in der EU, aber wir haben nicht den bestbezahlten Arbeitsmarkt im Tourismusbereich. Und es gibt starke Konkurrenz wie die Türkei oder Griechenland. In den 3 Sommerurlaubsmonaten mangelt es an Arbeitskräften. Das ist wirklich ein sehr großes Problem. Letztes Jahr hatten wir deshalb neue Arbeiter aus Nepal, die gut gearbeitet haben. Jetzt haben wir noch Arbeiter aus Indien, Kirgisistan und Bangladesch. Aldrin aus der Eisdiele in Rovinj erzählt, dass er in Kroatien bleiben will, um Geld zu sparen, um seiner Mutter auf den Philippinen ein Haus zu kaufen. Viele andere haben ihre Familien nach Kroatien geholt.
Mein Kollege Oliver Schosch war in Bulgarien und Kroatien unterwegs und hat dort die neuen Arbeitskräfte aus Südostasien getroffen. Letztes Jahr hatte Kroatien im Übrigen 21 Millionen Touristen im Land und dieses Jahr werden noch mehr erwartet.
Kad se sunce kalaj, ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na namo zanana tantai ruku sad mi dai is namo zanana nanantai tanana nanana nai tanana nanana zatantai zatantai zakantai never mai nemulai zatantai zakantai never mai nemulai Zatantai, zakantai, ne fermai, ne mulai. Zatantai, zakantai, ne fermai, regulai.
Mallorca ist immer noch das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen, aber nicht nur der Tourismus verbindet uns mit der Insel, auch das dunkelste Kapitel unserer Geschichte, der Faschismus. Doch die wenigsten Besucher wissen etwas über die Zeit des Bürgerkriegs oder die des Frankismus. Während man Touren zu prähistorischen Städten buchen kann, maurische, römische oder katholische Kulturdenkmäler aus dem Mittelalter das Stadtbild in der Hauptstadt Palma zieren, bleibt das jüngste Kapitel der Inselgeschichte den meisten verschlossen. Warum das so ist, das hat sich Caroline Henschel mal genauer für uns angeschaut.
Juni in Palma de Mallorca. Der Himmel wolkenlos, die Sonne brennt. 32 Grad zeigt das Thermometer heute. Westlich von Palmas Hafenbucht thront etwa 110 Meter über dem Meeresspiegel das Castell Belver, eine imposante Festung, die Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut wurde und seitdem einiges an Inselgeschichte durchlebt hat. Wer sich wie ich für den Fußweg nach oben entscheidet, kommt an einem Tag wie heute ganz schön ins Schwitzen. Über 450 Stufen gilt es zu erklimmen. Immerhin liegt der Großteil im Schatten und man wird mit dem Zirpen der Zikaden belohnt. Oben angekommen hat man einen atemberaubenden Blick über die Stadt und das Mittelmeer, bis hin zum Tramontana-Gebirge. Für viele Touristinnen zählt die Burg aber nicht nur wegen der Aussicht zu den absoluten Must-Sees der Insel.
Weil es eine der wenigen Rundburgen, wenn nicht sogar die einzige in Europa ist und mich das fasziniert hat.
Lena aus Franken ist nicht nur für den Strandurlaub nach Mallorca gekommen. Auch Geschichte und Kultur interessieren sie. Laut Palmas Tourismusstiftung kann man sich nämlich in der Ausstellung der Festung ein umfassendes Bild von der Entwicklung der Stadt in den drei wichtigsten Epochen machen. Der römischen, der maurischen und der christlichen. Lena fehlt jedoch etwas.
Ich habe eigentlich gemeint, dass da ein bisschen mehr dazugehört, weil das ja eigentlich, glaube ich, einmal ein Militärgefängnis auch gewesen ist. Darum habe ich mir da ein bisschen was anderes vorgestellt.
Du hast gerade nämlich das mit dem Gefängnis gesagt. Mhm. Findest du, das ist irgendwie gut rausgekommen?
Nein, finde ich jetzt nicht so. Also ich habe es halt gelesen, also als ich mich informiert habe, was man hier in Palma machen kann. Aber so von der Burg her selber habe ich das jetzt nicht eben mitbekommen.
Tatsächlich hatte die Burg seit ihrer Entstehung als Königsresidenz und Verteidigungsstützpunkt verschiedene Funktionen und diente mehrfach als Gefängnis. Zuletzt auch den Frankisten, die 1936 gegen die Spanische Republik putschten. Es folgte ein dreijähriger Bürgerkrieg, den die Frankisten am Ende auch dank deutscher Unterstützung für sich entschieden. Mallorca fiel schon 1936 nach nur wenigen Tagen Kampf unter frankistische Kontrolle. Politische Gegner wurden verhaftet oder hingerichtet. 780 politische Gefangene saßen im Castel Belver, litten an Kälte, Hunger und Krankheiten. Sie waren Arbeiter, Professoren, Politiker oder Dichter, die sich den faschistischen Idealen widersetzten. Drei von ihnen wurden hier sogar erschossen. Für viele ging es danach in Arbeitslager. Doch wer heute die Burg besucht, dem bleibt dieses Kapitel meist verborgen.
Oh, was ist es, prison? No, I didn't know.
Wussten Sie, dass es mal ein Gefängnis war?
Nein.
Nein, das habe ich auch nicht gesehen.
Der Fokus der Ausstellung liegt klar woanders. Es sind eher die Exponate von der Frühzeit bis zur Reconquista, also der Ausdehnung des Christentums auf der Iberischen Halbinsel, die ins Auge stechen. Aber warum? Denn Mallorcas jüngste Vergangenheit ist eigentlich zum Greifen nah. Wie nah, das erlebe ich unten in Palmas Altstadt. Während sich vom Eingang der berühmten Kathedrale La Seu die Touristenmassen sammeln, findet nur 200 Meter weiter eine etwas andere Ansammlung statt. Vor dem Parlament der Balearischen Regionalregierung stehen über 100 MallorquinerInnen. Sie halten Plakate, auf denen steht «Sens memoria no ia democracia», übersetzt Ohne Erinnerung gibt es keine Demokratie. Was genau hat es damit auf sich?
Sie wollen das demokratische Erinnerungsgesetz abschaffen, in dem es darum geht, die Opfer der Franco-Diktatur anzuerkennen. Wir sind sehr wütend.
Maria Rover Nadal heißt die Frau, die mit starker Stimme ins Mikrofon spricht. Um den Hals trägt sie ein rotes Tuch, auf dem steht Veritat Justitia y Reparación, katalanisch für Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung.
Wir können die unschuldigen Opfer des Bürgerkriegs und des Frankismus nicht ignorieren. Sie haben unschuldige Menschen ermordet, weil die anders gedacht haben. Das waren Demokraten, die den Frankismus, die Diktatur, nicht wollten. Und sie haben sie ungestraft ermordet und immer noch sind welche in Massengräbern.
Im Jahr 2024 ist der Frankismus in Spanien immer noch ein wenig aufgearbeitetes Kapitel. Als der Diktator Francisco Franco 1975 verstarb, verständigte man sich auf ein Amnestiegesetz. Keiner sollte bestraft werden, ein kollektives Vergessen. Man wollte nach vorne blicken, zum Wohle der Demokratie. Doch für die Familien der Opfer von Putsch und Diktatur war das keine nachhaltige Lösung. Es war die Generation der Enkel, die um die Jahrtausendwende begann, Nachforschungen anzustellen. Über 100.000 Menschen sollen die Frankisten in ganz Spanien verschwinden lassen haben. Im Jahr 2000 wurde das erste Massengrab auf dem spanischen Festland ausgehoben. 2014 auf Mallorca. Anfangs geschah all das nur mit Unterstützung privater Initiativen. Der Staat zahlte nichts. Erst 2018 wurde auf den Balearen über 40 Jahre nach Francos Tod das Ley de Memoria Democrática, also das Gesetz über die demokratische Erinnerung, verabschiedet. Das verurteilte erstmals die Verbrechen des Franco-Regimes und legte den Rahmen für das institutionelle Gedenken an die Opfer von Putsch und Bürgerkrieg fest. Doch genau dieses Gesetz will die aktuelle Regierung nun wieder abschaffen. Auch Vertreter der Oppositionsparteien und Abgeordnete, die damals für das Gesetz gestimmt hatten, sind heute unter den Demonstrierenden. Barbara Rebassa von der Mitte-Links-Partei PSIB-PSOE erklärt mir, warum sie das Gesetz für so wichtig hält.
Dieses Gesetz war wichtig, um in Palma und in den Dörfern sichtbar zu machen, was geschehen ist. Es gibt nur eine Wahrheit, die sich nicht ändern lässt. Und die Tatsache, dass man sie kennt, bedeutet nicht, dass sie sich wiederholen wird. Im Gegenteil. Man sagt, dass die Menschen, die ihre Geschichte nicht kennen, dazu verdammt sind, sie zu wiederholen.
Faschisten raus aus dem Parlament, ruft jemand. Droht sich hier die Geschichte zu wiederholen? Die Angst haben jedenfalls viele. Seit letztem Jahr werden die Balearen von einem rechtskonservativen Bündnis aus der PP, also der Partido Popular, und der rechtsextremen Vox regiert. Die PP ist so etwas wie die spanische CDU. Doch anders als in den meisten Teilen Deutschlands hat sie keine Berührungsängste mit den ganz Rechten. Sie koaliert überall dort mit Vox, wo es für eine Mehrheit reicht. 5 Regionen und über 130 Gemeinden werden in Spanien inzwischen von einer solchen Rechtskoalition regiert. Und überall ist eine ihrer ersten Amtshandlungen die Streichung der Gesetze, die der Vergangenheitsaufarbeitung des Frankismus dienen. Ihr Faschisten seid die Terroristen, ruft die Menge, als ein Abgeordneter der Partei Vox aus dem Parlamentsgebäude huscht. Einige der Demonstranten halten alte Schwarz-Weiß-Fotografien hoch von Menschen, die sich damals gegen die Frankisten auflehnten und dafür mit ihrem Leben bezahlten. Für viele hier geht es nicht nur um Politik, sondern um die Würde ihrer Familie, ihrer Vorfahren.
Ich bin Rosalia Frau. Ich bin die Enkeltochter eines Ermordeten. Meinen Großvater haben sie direkt erschossen. Es gab kein Gerichtsverfahren, nichts. Er war Generalsekretär der Sozialistischen Partei Mallorcas und später Präsident der Sozialistischen Föderation von Santa Catalina, einem Stadtteil von Palma. Wegen seiner sozialen Arbeit und seines politischen Engagements wurde mein Großvater denunziert und er sah sich in Gefahr und flüchtete in sein Haus. Am 25. November 1936, einige Monate nach dem Putsch, um 5 Uhr nachmittags kamen sie ins Haus meines Großvaters, wo er sich mit seiner Mutter, seiner Tante und meinem Onkel aufhielt. Und dort wurde er aus den Armen seiner Familie gerissen und am nächsten Tag erschossen aufgefunden.
Rosalia Frau ist heute schon Mitte 70. Sie fächert sich immer wieder Luft zu. Der Tod ihres Großvaters hat das Leben ihrer ganzen Familie bestimmt.
Es hat uns sehr geprägt, denn zunächst mal, als er getötet wurde, wurden zwei Kinder völlig schutzlos zurückgelassen. Ein 14-jähriger Junge, mein Vater, und ein 12-jähriger Junge, mein Onkel. Meine Großmutter war krank vor Schock. Sie war sehr verliebt gewesen in meinen Großvater. Sie starben alle sehr jung. Das alles hatte sie stark getroffen. Und dann das Schweigen, das Schweigen. Seit ich sehr klein war, hieß es immer, rede nicht, sag nichts, mach keine Kommentare. Denn mein Vater und mein Onkel, alles, was sie taten, wurde beobachtet.
Wie Rosalia ging es vielen. Laut einer Zählung der letzten Regierung sollen mehr als 1500 Menschen unter der Franco-Diktatur allein auf Mallorca ermordet worden sein. Neben Rosalia steht Tonina. Auch sie ist schon Mitte 70 und wenn man so will, ein Kind des Widerstands gegen den Faschismus.
Meine Mutter hatte einen Bruder, der Lehrer war und im Alter von 23 Jahren erschossen wurde, weil er Lehrer war, weil er Sozialist war und weil er sich dem Staatsstreich widersetzte. Und mein Vater, der auch Lehrer war, saß 8 Jahre lang im Gefängnis. Meine Eltern lernten sich im Gefängnis kennen.
Toninas Mutter brachte dem Bruder, der anfangs im Gefängnis saß, regelmäßig Essen, denn viele dort litten Hunger. Dabei lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, der auch im Gefängnis saß.
Sie waren dort schrecklichen Bedingungen ausgesetzt, fehlende Hygiene, alles.
Am Ende, so erzählt sie, wurde der Bruder hingerichtet, erschossen. Toninas Vater kam nach 8 Jahren Haft frei, aber als gebrochener Mann. Auch die Mutter sei nie über den Tod des geliebten Bruders hinweggekommen.
Meine Mutter redete immer über ihren Bruder. Sie hat ihn über alles geliebt, genau wie meinen Vater.
Toninas Stimme wird brüchig. Die heutige Entscheidung über die Abschaffung des Erinnerungsgesetzes ist für sie und ihre Familie ein Schlag ins Gesicht.
Ich bin wütend, frustriert und empört. Deshalb müssen wir so oft wie nötig auf die Straße gehen. Wir müssen die Gerechtigkeit wiederherstellen, Wahrheit, Wiedergutmachung und die Garantie einfordern, dass sich sowas nicht wiederholt. Sie waren Lehrer und sie waren Republikaner. Sie waren diejenigen, die die Republik verteidigt haben, die vom Volk rechtmäßig gewählt worden war. Also sind sie diejenigen, die die Würde vertreten, nicht die anderen. Die anderen waren Putschisten. Dieses Gesetz erkennt die Opfer an und erkennt ihre Würde als Opfer an. Daher halte ich es für wichtig.
Rosalia ergänzt die Worte ihrer Freundin.
Ohne Erinnerung hören wir auf zu existieren. Wir sind nicht verschwunden. Es muss eine Erinnerung geben, damit sich die gleichen Fehler nicht wiederholen.
Rosalia und Tonina werden jedenfalls nicht aufgeben und weiterhin für die Erinnerung an die dunkle Zeit auf Mallorca kämpfen.
Für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Diese Schrecken dürfen nie wieder geschehen.
Niemand vergessen.
Niemals vergessen, das hat die mallorquinische Demonstrantin zum Schluss angemahnt. Und damit meint sie die Geschichte des Franquismus in Spanien und auch Mallorca. Caroline Henschel hat sie in Palma de Mallorca getroffen.
Thank you.
Der spanische Jazzmusiker Marco Mezquida war das mit El Cielo en tus Brazos. Der Himmel in deinen Armen. Vom Mittelmeer reisen wir gleich nach Brandenburg, wo wir ein besonderes Künstlerrefugium kennenlernen. Inspirierend wird es also. Bleiben Sie dran.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit mir, Laura Kingston, und Sie werden gleich von der Muse geküsst. Das hoffe ich zumindest. Wir reisen nach Brandenburg in die Künstlerresidenz im Schloss Wiepersdorf.
Thank you.
Wer sich der Einsamkeit ergibt, ach, der ist bald allein. Ein jeder lebt, ein jeder liebt und lässt ihn in seiner Pein. Wer sich dem Weltgefühl ergibt, der ist zwar nie allein, doch was er lebt und was er liebt, er wird wohl nimmer sein. Nun, wer der Muse hin sich gibt, der weilet gern allein. Er ahnt, dass sie ihn wieder liebt, von ihm geliebt will sein. Das war ein Auszug von Wer sich der Einsamkeit ergibt von Bettine von Arnim. Die war zwar nicht allein, zusammen mit Achim von Arnim bildete sie das wohl bekannteste Dichterpaar der deutschen Romantik. Aber worum es ja wirklich in dem Gedicht geht, ist die Muse, also um die Kreativität, die einen ereilt. Und die hat das Dichterpaar oft gefunden im preußischen Gutshaus in Wiepersdorf, ihrem damaligen Wohnsitz. Heute gehört das zur Brandenburgischen Kulturstiftung und befindet sich gut 15 Kilometer südöstlich von Jüterbock. Unser Autor Rocco Tiede war dort zu Gast, für 3 Monate als Stipendiat. Er stellt uns einen Ort vor, wo noch heute Künstler und Schriftsteller von der Muse geküsst werden.
60 Jahre bin ich Wiepersdorfer. Ja, sieht man mir zwar nicht an durchs Radio, und 4 Jahre bin ich erst hier.
Ralf Zapf ist Haustechniker im Schloss Wiepersdorf. Viele Jahre war er Heizungsbauer. Er hat mal mehr, mal weniger mit den Stipendiaten zu tun.
Hat jeder so seine Kunst und seine Art. Mal kennt man sich oder spricht und mal spricht man eben nicht. Das kenne ich auch vorher von meiner Bautätigkeit mit der Kundschaft. Das stört mich nicht. Ich bin eigentlich gerne hier, weil ich habe 245 Meter von meiner Haustür bis hier zum Schloss.
Mein Name ist Bernd Nixdorf. Ich bin Schriftsteller aus dem Saarland und ich war für den schönen Monat Mai auf Schloss Wiepersdorf. Die Ruhe hier ist wunderbar. Man kann die Zeit auch durchaus genießen. Es ist nicht nur Arbeit.
Damit spricht der Autor die gute Küche für die Stipendiaten genauso an wie die netten Mitarbeiterinnen von der Verwaltung bis zu den Putzfeen. Bernd Nixdorf aus Saarbrücken nutzte die Zeit kreativ.
Ich arbeite zurzeit an einem Roman, habe auch ein paar Inspirationen mitnehmen können von dem Haus, von der Gegend, von den Menschen, die ich hier kennengelernt habe.
Das Schönste an Wiepersdorf sind die interessanten Menschen in der Region, die schöne Natur und dieses einmalige Anwesen mit diesem wunderbaren Stipendienprogramm.
Sagt Annette Rupp, die Direktorin der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf. Sie war davor Musikerin und Kirchenorganistin, arbeitete beim Dokumentarfilm für das Goethe-Institut in München und Los Angeles, war Geschäftsführerin der Villa Aurora in Kalifornien sowie dem Thomas-Mann-Haus in den USA.
Ja, das kommt gar nicht so selten vor, dass sich Gäste des Hauses mit dieser Geschichte befassen, weil insbesondere Bettina von Arnim auch heute noch viele fasziniert.
Aber nicht nur eingefleischte Freunde der romantischen Literatur kommen gern in den niederen Fläming und besuchen neben der kleinen Schlosskirche auch die Gräber von Achim von Arnim, Bettines und ihrer Kinder. Was den Gastaufenthalt im Schloss und im Ateliertag bestimmt, erklärt Direktorin Rupp.
Das Stipendienprogramm in Wiepersdorf bringt Künstlerinnen und Künstler und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Geisteswissenschaften an einem Ort zusammen. Und das Besondere ist, dass Menschen für 3 Monate in der Regel hier gemeinsam leben und sich von morgens bis abends miteinander befassen. Eine Gemeinschaft von Menschen, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen, Regionen, Generationen kommen und hier aufeinandertreffen und in der Regel sehr großes Interesse aneinander haben.
Das zeigt sich mitunter in gemeinsamen Projekten der Stipendiaten, die bei den offenen Ateliers zu sehen sind oder bei Lesungen und Vorträgen. Szenenwechsel.
Herzlich willkommen.
Wer mehr über die Geschichte des Hauses und Bettina von Arnim erfahren möchte, der sollte an einer der sonntäglichen, kostenfreien Führungen teilnehmen.
Es ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Diese Dame hat zu damaliger Zeit mit so vielen Menschen korrespondiert, Briefe geschrieben, mit Goethe, mit dem Bruder Humboldt, mit dem Bruder Grimm. Und sie war kaum in Wiepersdorf. Warum denn? Bettina ist gebürtige Brentano, nicht von Arnim.
Die gebürtige Italienerin Elisa Pavin ist in der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf Projektmanagerin und führt gerade eine Gruppe durch das kleine Museum. Die Besucher erfahren dabei viel über die Geschichte des Ortes, die Familie von Arnim und berühmte Bewohner des Hauses. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges war das Gut im Familienbesitz. Im April 1945 besetzte die Rote Armee Schloss Wiepersdorf. Die Malerin Bettina Enke von Arnim bewahrte es vor der drohenden Zerstörung und initiierte die Gründung einer Dichterstiftung. Die Schriftstellerin Anna Segers hatte hier ein permanentes Zimmer. Erst betrieb der Schriftstellerverband der DDR das Haus und später der Kulturfonds als Arbeits- und Erholungsstätte für Schriftsteller und Künstler.
Zu DDR-Zeiten war es eben so, die Künstler sind ja öfters im Jahr hergekommen und das über Jahre. So sind auch Freundschaften entstanden. Nach der Wende war es dann so, dass die Stipendiaten 3 Monate hier waren und dann waren sie weg.
Roswitha Karbaum kennt die verschiedenen Wandlungen des Schlosses am längsten und besten. 1976 fing sie in jungen Jahren als Kellnerin an und arbeitete später in der Verwaltung. Heute nur noch stundenweise in der Bibliothek, gelegentlich im Büro. Zusätzlich macht sie Führungen. Viele berühmte Künstler waren hier gern zu Gast. Nach dem Mauerfall, diversen organisatorischen Umwidmungen und Stiftungsneugründungen, auch die Literatur-Nobelpreisträgerinnen Olga Tokarczuk oder Svetlana Alexejewitsch. Auch Frau Karbaum hat in den vergangenen 5 Jahrzehnten viele berühmte Künstler im Schloss getroffen.
Rolf Hoppe zum Beispiel, der Schauspieler, ja. Kurt Masur war hier mit seiner japanischen Frau und dem Kind. Anne-Rose Schmidt, die Opernsängerin. Sarah Kirsch, Christa Wolf, habe ich alle noch hier kennengelernt.
In der Bibliothek, dem ehemaligen Pferdestall des Gutshauses, sind viele Bücher der Stipendiaten, aber auch Fotobände oder Noten auszuleihen. Und es gibt eine kleine Kunstsammlung. Nur die meisten Werke befinden sich im Depot. Im Museum sieht man ein kleines Ölbild von Werner Tübke oder eine junge Pionierin des für seinen sozialistischen Realismus bekannten Walter Womacker. Frau Karbaum könnte stundenlang über die vielen Umbauten und organisatorischen Umwidmungen von Schloss Wiepersdorf fachkundig Auskunft geben.
Der Enkel, der Maler Achim von Arnim, er hat sich das ja so alles ausgedacht. Er starb ja im 43. Lebensjahr bereits. Und ich sage immer, wenn er noch älter geworden wäre, hätten wir auch hier ein kleines Sanssouci. In Weimar, in der Anna-Amalien-Bibliothek, sind die Bücher, die hier in Wiepersdorf waren, und die Handschriften sind im Goethe-Schiller-Archiv heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg war immer das Haus ein Haus der Künstler. Man sieht ja auch der Park, die ganze Anlage hier, und es ist immer wieder Geld reingesteckt worden, auch zu DDR-Zeiten.
Ich bin von Beruf Gärtnermeister und arbeite seit vielen Jahren im Schlosspark Wiepersdorf,
sagt Andreas Mickel, der sich seit 15 Jahren vor allem um die Blüten- und Pflanzenpracht kümmert, sowie bei Veranstaltungen, Konzerten, dem Frühlings- und Sommerfest auch für die Technik oder Bestuhlung verantwortlich ist.
Der Park hier in Wiepersdorf ist ein bisschen versteckt, er liegt im Ländlichen. Wenn man am Schloss vorbeigegangen ist, öffnet sich die Perspektive in dieses kleine Rondell im italienischen Barockstil, das sehr gepflegt ist. Das ist eher ein kleiner Park. Es gibt Skulpturen, es gibt Schnittelemente in Buchsbaum und Eiben, gepflegte Wege, alles im traditionellen Stil.
Gerade hat Andreas die Frühjahrsblumen durch die Sommerblüher in den Vasen und auf den Beeten des Mittelrondells ausgetauscht. Erfinder der Gartenschöpfung war der Enkel von Achim von Arnim, ein Maler, der denselben Namen wie sein Opa trug. Er war gerne in Italien und brachte von dort Mitte des 19. Jahrhunderts die Barockskulpturen von römischen Göttern sowie die zwergenhaften, verfremdeten Kalo-Figuren mit. Beliebte Fotomotive, die bis heute die Besucher erfreuen. Andreas Mickel stellt klar.
Ja, das ist kein Arboretum, hier wurde nichts gesammelt. Eiche, Linde, Hainbuche, trotzdem groß und erhaben und im Ensemble sehr schön anzuschauen. Und das Besondere ist wirklich nicht das Exotische, Herausragende, sondern es ist diese Mischung aus diesem hochgepflegten Gartenparterre und dann der Übergang, dieser englische Stil, in den Landschaftspark und Wald.
Im Unterschied zum Schloss und der Orangerie mit Kaffee, die für die Öffentlichkeit nur am Sonntagnachmittag geöffnet sind, kann der Garten das ganze Jahr kostenfrei besucht werden. Der Garten ist auch für die Künstler enorm wichtig.
Ich bin in den 3 Monaten 1500 Kilometer spazieren gegangen. Die Pause ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Wenn man so wie ich arbeitet, mit kleinsten Teilchen, die fast alle gleich aussehen, dann macht man das über ein paar Stunden und dann flirren die Augen. Entweder gehe ich halt in den Wald oder durch den schönen Park hier hinten, hinterm Schloss. Oder aber ich setze mich einfach an den Mittagstisch und warte, was da kommt. Und es kommt immer was Gutes.
Der Multimedia-Künstler Carsten Schneider arbeitete in Wiebersdorf nicht nur an Klangkunstprojekten, sondern auch an Zeitungsausschnitten, die er thematisch zu Collagen zusammenstellt und einrahmt. Schneider nahm im Kopf aber auch Kontakt zu anderen Geistesgrößen des 19. Jahrhunderts auf, die Gäste in Wiebersdorf waren.
Die Grimms haben mich am meisten begeistert. Zu wissen, dass die diesen Weg hier gegangen sind, wo ich auch lang gehe, das finde ich toll. Die Grimms mit ihrem Wörterbuch liegen ja auch nahe bei dem, was ich heute mache mit meiner Spracharbeit. Es gibt ja im Wald den Rotkäppchenpark. Es sind ja auch Wölfe aufgestellt im Wald. Übrigens habe ich hier auch echte Wölfe getroffen über die Zeit, die ich hier war.
Der Klavierspieler ist Manuel Zwerger, Komponist aus Bozen, Südtirol, ein Stipendiat in diesem Jahr.
Das war meine erste Residenz als abgeschiedener Ort. War das für mich eine schon völlig neue Erfahrung. Also ich konnte mich sehr gut konzentrieren und ich habe wieder viel Klavier gespielt, was ich sonst nicht so mache, mehr Musik gehört, gelesen. Ich war der einzige Komponist hier und das habe ich auch sehr zu schätzen gewusst, weil es einfach auch ganz angenehm ist, nicht ständig über Komposition oder über Musik zu sprechen.
Die Musik, die Zwerger komponiert, ist für Außenstehende vielleicht eher unkonventionell. Ralf Zapf, der Hausmeister, ist auch Hobbylandwirt, hat kleine Rinder, einen Esel, Kaninchen und 7 Traktoren, mit denen er seine Felder und den Wald bewirtschaftet. Er arbeitet gerne für die Kulturstiftung.
Ja, ich habe Spaß an der Arbeit, aber wer verträgt jeden Tag Spaß?
Das Schloss ist der größte Arbeitgeber im 160-Einwohner-Ort. Außer der ländlichen Idylle und den kulturellen Impulsen durch die Künstler gibt es hier keine weitere Infrastruktur. Das war zu DDR-Zeiten, als die Hälfte der Einwohner im Schloss und die andere in der LPG arbeitete, noch anders.
Wir hatten ja früher alles gehabt, war Konsum, Kneipe. Im Nachbarort war Fleischer, Bäcker, Arzt. Das hat sich eigentlich ganz schön geändert in den letzten Jahrzehnten.
Ralf Zapf untertreibt etwas, wenn er zum Abschied sagt.
Na klar, ist wie bei so einem Besuch wert, klar. Der Park ist öffentlich. Im Mai ist dann der Kaffee jeden Sonntag geöffnet und Museum ist geöffnet. Das ist schon nicht schlecht, ja.
Den Hausmeister vom Schloss Wiepersdorf hat mein Kollege Rocco Tiede getroffen. Er hat uns das Künstlerrefugium vorgestellt.
Rally to the light. do this mission discreetly.
Waren Sie schon mal an einem Ort, an dem Sie alles machen durften, was Sie wollten? Also wirklich alles? Das hat die Freistadt Christiania in Kopenhagen lange Zeit versprochen. Christiania, das ist eine alternative Wohnsiedlung. Seit 1971 dulden die dänischen Behörden diese autonome Gemeinde. Das klingt jetzt vielleicht nach einem Paradies für all diejenigen alternativen Menschen, die sich eben nach ein bisschen Freiheit sehnen. Aber inzwischen hat sich das Paradies ein bisschen selbst entzaubert. Thorsten Philips war für uns da.
Sex, Drugs and Rock'n'Roll, das war einmal, erzählt Peter Niesen. Solche Songs wie vom Album Just a Poke von Sweet Smoke hört das Kind einer alkoholkranken Hippie-Mutter zwar heute immer noch, aber vom Frieden in Freiheit, der Liebe, der Harmonie ist laut dem Ureinwohner Christianias vieles auf der Strecke geblieben. Und er muss es schließlich wissen, denn er ist quasi Mr. Christiania, lebt seit 48 Jahren hier, also fast seit der Geburt Christianias im Stadtteil Kopenhagens. Hier gibt es vor allem für die Touristen Geschäfte und Cafés. Früher hätte er hier einen Joint geraucht, doch diese Zeiten sind vorbei. Früher hätte er aber auch nicht mit Journalisten gesprochen. Es sei das erste Mal, dass er ein Interview gibt. Peter Niesen ist ein Kind dieser Freistadt und sagt, dass der Ort heute nicht mehr so ist, wie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren.
Okay, 2000 umkring Nullerne.
Um die Nullerjahre herum begann die Polizei mit ihrer ersten Kampagne, bei der sie wirklich gegen die Restaurants und Herbergen, die wir draußen hatten, vorging und ihnen hohe Bußgelder aufbrummte, weil die Leute draußen rauchten. Und dann ist die Polizei, nachdem sie die Straße gesperrt hatte, rumgegangen und hat die Leute so sehr bedrängt, dass jetzt fast keine Leute mehr da sind. Normalerweise könnte man an einem schönen Tag wie heute kaum einen Platz finden, an dem die Leute sitzen und sich amüsieren oder Schach spielen können.
Normal, på sådan en dag som i dag, så var der søde. Du vil næsten ikke kunne finde sted at sidde. Folk har siddet og hygget sig, spillet skak, og ja, tænk engang, også røget noget has.
Heute hört man sie hier vor allem. Pferdestaffeln der Polizei, denn seit den jüngsten Anschlägen im vergangenen Jahr ist doch so einiges anders geworden.
Og selvom det er helt almindelige mennesker, der sidder og...
Und obwohl hier nur ganz normale Leute, teilweise mit ganz normalen Jobs sitzen, kannst du dir nach den Kampagnen der Polizei sehen, wie viele leere Tische es gibt und wie leer der Garten ist. Und das alles wegen der Haltung der Regierung, dass man in Dänemark kein Cannabis rauchen darf. Für mich, da ich mein ganzes Leben lang hierher gekommen bin, ist das sehr traurig.
So, det er ret sørgeligt for mig, der er kommet her hele mit liv.
Die Pusher Street, also die Dealerstraße, ist Geschichte. Damit auch der öffentliche Cannabisverkauf an den Ständen. Nachdem es im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge zu einer Bandenschießerei auf der Pusher Street mit tödlichem Ausgang kam, beschloss die Generalversammlung, also der Fellesmöd, am 27. August 2023 einstimmig die Schließung. Das Straßenpflaster wurde vor ein paar Wochen zerstört und abgebaut. Für Peter Niesen ein Symbol für den Untergang von Christiania.
Yes, it felt civilized. It felt like der fühlte som den danske.
Ich habe das Gefühl, dass der dänische Staat verstanden hat, dass wir hier anders sind. Es ist schon mysteriös, direkt hier zu sein, wo die Touristen hinkommen. Ich werde angeschaut wie ein Tier in einem Zoo.
Som jeg sagde, at være dyr i en zoologisk have, hvor turisterne kommer og siger, ah, sådan var det engang. Her var der frihed engang.
Zurück an den Anfang. Die Geschichte von Christiania beginnt am 26. September 1971. Der Journalist und Herausgeber der Zeitung Das Hauptblatt, Jakob Ludwigsen, rief Christiania in einem seiner Artikel als geöffnet aus. Die verbotene Stadt des Militärs war plötzlich erlaubtes Territorium, das Gebiet praktisch vom Flower Power erobert. Wörtlich hieß es:
Christiania ist das Land der Siedler. Es ist bis jetzt die größte Chance, eine Gesellschaft von Null aufzubauen und dabei trotzdem die vorhandenen Gebäude weiter zu nutzen. Ein eigenes Elektrizitätswerk, ein Badehaus, eine gigantische Sporthalle, wo all die Friedenssuchenden würdevoll meditieren können, und ein Yoga-Zentrum. Hallen, in denen sich Theatergruppen zu Hause fühlen können. Gebäude für Kiffer, die zu paranoid und schwach sind, um sich abzuhetzen. Ja, für jene, die fühlen, wie das Pionierherz schlägt, kann kein Zweifel an dem Zweck von Christiania aufkommen. Es ist der Teil der Stadt, der vor uns geheim gehalten wurde. Allerdings nicht mehr.
Jakob Ludwigsen war Mitautor von Christianias Leitbild von 1971.
Das Ziel von Christiania ist das Erschaffen einer selbstregierenden Gesellschaft, in der alle und jeder für sich für das Wohlergehen der gesamten Gemeinschaft verantwortlich ist. Unsere Gesellschaft soll ökonomisch selbsttragend sein, und als solche ist es unser Bestreben, unerschütterlich in unserer Überzeugung zu sein, dass psychische und physische Armut verhindert werden kann.
Auch Peter Niesen kannte natürlich den Gründer Jakob Ludwigsen. Insgesamt 400 Bewohnerinnen und Bewohner lebten seit 1972 in Christiania und gründeten eine Vollversammlung. Peter Niesen gehört seit Jahren dazu und kümmert sich um gemeinsame Probleme wie Wasserversorgung, Elektrizität, die Zusammenarbeit mit den örtlichen Verwaltungen und um Konflikte mit der Kopenhagener Polizei.
Das kann wirken sehr... rodet nogle gange og meget ustruktureret.
Es kann manchmal wirklich sehr chaotisch und sehr unstrukturiert erscheinen. Aber wir versuchen unser Bestes, um unsere Regeln zu befolgen und uns gegenseitig so gut wie möglich zu verstehen. Und folgen immer dem Prinzip der Freiheit mit Verantwortung. Du kannst machen, was du willst, und solange du den anderen nicht auf die Füße trittst, sollten wir anderen uns nicht einmischen. Und wir haben keinen festen Zeitplan, wie oft wir uns treffen. Wir machen das, was wir brauchen. Es kann sein, dass es Vorfälle gibt, die dazu führen, dass wir in den folgenden Monaten viele Treffen haben, weil wir darüber reden müssen. Zum Beispiel ein Thema, zu dem die Regierung einen Standpunkt einnehmen will, über den wir lange reden müssen. Und wir finden es sehr schwierig, uns zu einigen.
Vi følgende måneder har mange møder grundet det, fordi det skal der snakkes meget om. Og igen, det kan være noget for regeringen, vi skal tage stilling til, som vi skal snakke om lang tid. Og vi har meget svært ved at blive enige. Det har 700 mennesker som regel.
Hi.
Viele Menschen hier lehnen ein Interview ab. Sie sind trotzdem freundlich, so wie Solveig, die Peter schon seit Jahren kennt. Sie näht in ihrem Laden und verkauft Jacken und Taschen. Ihr Geschäft ist nur zwei Häuser neben Peters Reihenhaushälfte.
Ja, ja. Komm, Zeit.
Erst vor ein paar Wochen wurde die Straße, in der er wohnt, asphaltiert. Außerdem wurden Wasserleitungen gelegt. Gegenüber von seinem Haus baut eine Frau, das Blumenmädchen, wie sie sich nennt, eine Gartenmauer mit grauen Natursteinen und Mörtel.
Wir bauen ein Blumenbeet als Hochbeet, um den historischen Zustand wiederherzustellen.
Die historischen Wallanlagen der Stadt sorgen für ein grünes Ambiente mit Parkatmosphäre und vielen Seen. An dem See ohne Namen gehen viele der Bewohnerinnen und Bewohner im Sommer baden. Am Ufer ist zwischen zwei Bäumen eine Hängematte befestigt. Es gibt viele Büsche und Hecken, Laubbäume und Rasenflächen um den See herum. Zwei junge Studentinnen aus Niedersachsen sind auf einem Urlaubstrip in Kopenhagen und wollten unbedingt Christiania sehen.
Ich finde vor allem irgendwie, dass man so sieht, was dieses Viertel so durchlebt hat und was für Zeiten hier ja irgendwie schon geschehen sind, wer hier seine Spuren hinterlassen hat. Das finde ich mega interessant und dieses künstlerische, weltoffene. Ich habe hier die ersten Rocker gesehen, dann irgendwie so ein paar Anzeichen von den Hippies mit so Cannabis. Ja, jetzt natürlich überall die palästinensischen Flaggen, also auch heutiges. Mega interessant.
Dieses Künstlerische, die Graffitis an den Wänden, ist total spannend, sich das anzuschauen. Und ja, irgendwie nochmal ganz anders als das Kopenhagen. Also es fühlt sich so an, als würde man in eine andere Welt nochmal kommen. Das ist irgendwie schön.
Christiania hat auch ein kleines Krankenhaus mit medizinischer Versorgung für den Notfall und ein öffentliches Saunabad mit Dusche. Nabil kommt ursprünglich aus Marokko. Er lebt in Kopenhagen und besucht hier die, wie er sagt, beste Sauna in der Stadt.
Das ist ein Ort für jedermann. Es gibt hier keine Beschränkung. Ihr könnt hier einfach herkommen und diesen Platz nutzen. Christiania ist wie ein Ventil für die Gesellschaft.
Society, no? If they're here, you know, we take care of them.
We need to take care of our bird life and nature life.
Es ist bunt und schön, aber auch ernst. Immer wieder sieht man Transparente mit Aufschriften wie:
Zerstöre den Faschisten in dir. Keine Fotos. Zerstöre deine Regierung. Bekämpfe Faschismus.
Vor einem rot-gelb-grün gestrichenen Holzhaus sitzt ein Künstler vor seinem Bild. An dem blau gestrichenen Metallgartenzaun steht ein Schild mit der Aufschrift Foto okay. Über der Haustür hängt ein gelb bemalter Spiegel. Da steht in roten Buchstaben Christiania Art Gallery. In dem Vorgarten pinselt Mario Orozco mit Ölfarbe auf seinem bunten Bild zwischen einem Wildwuchs an Pflanzen. Er hat einen Trainingsanzug an, auf dem steht Legalize Cannabis. Vor ihm stehen fünf Paar bunte Gummistiefel, aus denen Blumen wachsen.
Ja, es war viele Jahre lang ein Ort, an dem ich Kunst machen konnte. Aber es hat sich in letzter Zeit viel verändert. Zu viel. Das gilt jetzt auch für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr ein Objekt in einem Museum geworden bin, als eine Person in meiner eigenen Gemeinschaft. Die Leute, die ich kenne, sind Cannabisraucher und alle möglichen normalen Kopenhagener, die hierher kommen, um Christiania zu genießen, um Teil von Christiania zu sein, so wie sie es seit so vielen Jahren sind und geholfen haben, Christiania zu schaffen. Aber sie kommen nicht mehr deswegen. Es ist ihnen nicht erlaubt, Cannabis zu rauchen, weil die Polizei ständig hinter ihnen her ist. Ich habe also das Gefühl, dass es jetzt mehr ein Touristenort gewesen ist. Und ich lebe hier seit 1981.
Ja, Bruder, 1941.
Der Stadtteil ist voll mit rot-gelben Fahnen oder besser gesagt Flaggen. Die Farben sind reiner Zufall, denn angeblich hatten die ersten Hausbesetzer eben Farbeimer mit gelber und roter Farbe auf dem verlassenen Militärgelände gefunden. Einige Flaggen der Freistadt Christiania mit dem roten Banner und den drei gelben Punkten sind noch gut sichtbar überall. Die Punkte stehen für die I-Punkte in Christiania, die da wären: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also die Ideale der Französischen Revolution oder, wie Peter es sagen würde, für Frieden, Liebe und Harmonie oder das, was davon übrig geblieben ist. Zuletzt gab es einfach zu viele Tote nach Schusswechseln zwischen Drogenbanden in Christiania. 4 Menschen starben innerhalb von 3 Jahren. Deshalb will die dänische Regierung in Abstimmung mit den Anwohnern nun das organisierte Verbrechen stärker bekämpfen. Es riecht zwar noch nach Dope und man sieht auch an einigen überdachten Sitzplatzecken ältere, unerschrockene Christiania-Veteranen an einer Haschtüte ziehen, doch erlaubt ist es nicht mehr. Für Peter Niesen ist damit die Idee von Freiheit gestorben. Er weiß das fließende Wasser in seinem kleinen Haus zu schätzen, doch irgendwie ist Christiania für ihn nun nur noch ein Ort wie andere auch. Eigentlich nicht schlimm, aber für ihn ein geplatzter Traum.
Ja, merke die Entwicklungen von Christiania. Christiania hat sie was.
Ich bin sehr traurig über die Entwicklung in Christiania. Christiania war immer ein Ort, wo die Schwachen hinkommen, um der Großstadt zu entfliehen. Ein Ort, an dem die Menschen in Ruhe vor der Großstadt sein konnten. Wenn man sich hinsetzt und einen kleinen Joint raucht, wird man draußen in der Stadt ständig von der Polizei und den Leuten verfolgt. Aber hier konntest du herkommen, ein bisschen Frieden haben, ein bisschen Freiheit spüren. Früher gab es hier Freiheit.
Wenn hier hin konntest du kommen und wär litt i fred und fühle litt Frihed.
Ist der Traum von Christiania ausgeträumt? Diese Frage hat sich Thorsten Philips gestellt. Und wir hören jetzt in Musik von dem dänischen Musikmacher Trente Møller rein. Das hier ist A Different Light. Ein Fest, das Liedern gewidmet ist. Das gab es vergangene Woche in Vilnius. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so spektakulär, ist es aber. Und so wertvoll, dass die UNESCO die baltischen Liederfeste 2003 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt hat. Und die stehen sinnbildlich für den gewaltlosen Widerstand der 3 kleinen Länder an der Ostsee gegen die sowjetischen Besatzer. 1990 wurden Estland, Lettland und Litauen dann wieder unabhängig. Das Singen im Verborgenen war für die rund 2,7 Millionen Litauer einst die Rückversicherung ihrer kulturellen Identität. Denn ihre vaterländischen Hymnen waren in der Sowjetzeit streng verboten. Heute ist Litauen von politischen Zwängen befreit. Das Land hat viele qualitativ exzellente Chöre. Und trotzdem war das Jubiläumsfest keine sorglose Feier. Aus der nahen Ukraine kommen immer zu Meldungen. die die Balten besorgen. Unser Reporter Alexander Budde hat den mächtigen Chören in Vilnius gelauscht.
Die riesige Freiluftbühne im Vingis Park im Herzen der litauischen Hauptstadt Vilnius hat die Form einer Muschelschale. Den zumindest für das Publikum atemberaubenden Höhepunkt der Festwoche bildet traditionsgemäß das Abschlusskonzert mit rund 300 gemischten Chören. Sie ziehen schon Stunden vor dem Konzert in einer feierlichen Parade durch die Straßen hinauf zum Festgelände. Es liegt auf einem bewaldeten Hügel an einer Schleife des Flusses Neris. Halb Litauen scheint an diesem prächtigen Sommertag versammelt zu sein, um dem Spektakel beizuwohnen. Am Abend werden rund 13.000 Sängerinnen und Sänger gleichzeitig im Halbrund der Bühne stehen und genau wissen, was zu tun ist.
Viele von uns haben schon als Kinder in Chören gesungen. Unsere Lieder stecken ganz tief in uns drin. Das geht von einer Generation zur nächsten.
Džiugas Lapienis ist Chorsänger. Der baumlange Litauer, blonde Löwenmähne, schwarze Designerbrille, trat hier im Amphitheater schon mehrmals bei den im vierjährigen Rhythmus wiederkehrenden Liederfesten auf. Džiugas wird am Abend traditionelle Volkslieder und eigens arrangierte Chorstücke zeitgenössischer Komponisten anstimmen, als eine von tausenden Stimmen des Riesenensembles. Wie sich das anfühlt? Im Grunde unbeschreiblich, erwidert der 21-jährige Journalistikstudent mit Inbrunst.
Du stehst da auf der Bühne, überwältigt von deinen Gefühlen. Du fragst dich, bin ich noch auf dieser Welt oder schon auf einem Flug in ein anderes Universum? Unvergleichlich. Ich habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass es solche Konzerte außerhalb des Baltikums gäbe.
Einige Tage vor dem großen Auftritt nimmt uns Džiugas mit auf eine Probe seines Studentenchores, einer von dreien an der Universität Vilnius. Gaudiamus ist eine Formation mit Stimmgewalt. Das liegt allein schon an der puren Anzahl der Mitwirkenden. Im Probenraum blickt Chorleiterin Rasa Galgortiene in nicht weniger als 3 Dutzend strahlende Gesichter. Das Ensemble ersang sich zahlreiche Auszeichnungen, betont Džiugas Lapienis, der Sänger aus der Tenorfraktion, in einer kurzen Pause. Die Stimmung ist gelöst, bemerkt er. Dabei treibt ihn die Chorleiterin unablässig und recht bestimmt zu immer neuen Höhenflügen an.
Wir sind kein Chor, der sich vor Herausforderungen fürchtet. Wir haben das Requiem von Mozart gesungen, Carmina Burana von Karl Orff. Das sind Werke von beeindruckender Komplexität. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die auf ganz besondere Weise durch ihre Liebe zur Musik verbunden sind. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dieser Chor tut meiner geistigen Gesundheit, meinem Seelenfrieden einfach nur gut.
Musik und Poesie scheinen den Litauern in den Genen zu liegen. Schon die litauischen Dainos, Relikte aus heidnischer Zeit, beschrieben den Wald und allerhand Wunderwesen, den Lauf der Gestirne und die Wechselfälle des Lebens. Lieder waren das Gedächtnis des in Jahrhunderten der Fremdherrschaft leidgeprüften Bauernvolkes. In unseren Volksliedern, auch in den Hymnen, die wir seit dem allerersten Sängerfest singen, wimmelt es von schillernden Metaphern, lacht Chorleiterin Rasa Galgotieni.
Es gibt da eine Besonderheit in der litauischen Folklore. In unseren Volksliedern kommen Wörter wie Liebe überhaupt nicht vor, nicht einmal die Liebe zum Vaterland. Wir sagen nicht, dass der Knabe die Jungfrau liebt. Wir sagen, da war eine Birke und da war eine Flamme. Wenn ein Litauer über den Wald singt, hat er das ganze litauische Volk im Sinn. Die Birke ist der Junggeselle und die Flamme die Jungfrau. Und alle Bäume rundum stehen für Litauen. Wir verstehen, was gemeint ist. Diese vom Heidentum geprägten Volkslieder haben wir unverändert durch die Zaren- und Sowjetzeit gebracht, weil es unsere Lieder sind, unsere Kultur.
Litauens Hauptstadt lockt in der Festwoche mit Blasorchesterprozessionen durch die Altstadt. Virtuosen der Kanklés, ein antikes Zupfinstrument, messen sich in einem Wettbewerb. Das Nationalmuseum zeigt Kunsthandwerk. An einem der Abende wiegen sich tausende Frauen und Männer in den Trachten der alten Bauerngesellschaft im Takt ihrer Volkstänze. Feierlich werden Hüte, Mistgabeln und Nudelhölzer geschwungen. Einige der rund 300.000 Besucher des Liederfests nehmen eigens für das Spektakel eine lange Reise auf sich, sagt Ieva Kriviskaitė. Sie spricht für das litauische Nationale Kulturzentrum, das die Sängerfeste organisiert.
I think the song celebration is a way for us to kind of jointly.
Ich denke, dieses festliche Singen ist unsere Art, sich als Gesellschaft gemeinsam zu erinnern, zu entdecken, zu erforschen, wer wir eigentlich sind. Auch die litauischen Gemeinden in Nordamerika, Südamerika und Australien haben ihre Liederfeste. Von den 37.000 aktiven Teilnehmern in diesem Jahr kommen 2.000 aus den litauischen Auslandsgemeinden. Für einige junge Leute wird es das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie nach Litauen kommen.
It will be the first time coming to Lithuania in their lifetimes.
Die Tradition der baltischen Liederfeste wurde im Jahr 1869 im estnischen Tartu gegründet. 1873 folgte Lettland. Dass die Litauer erst 1924 mit ihrem ersten nationalen Liederfest nachzogen, liegt an ihrer turbulenten Geschichte. Bis zur Staatsgründung 1918 stand das kleine Land unter der Knute des russischen Zarenreichs. In der Sowjetzeit waren die vaterländischen Hymnen der seit dem Zweiten Weltkrieg von der UdSSR gewaltsam inkorporierten baltischen Staaten streng verboten. Erst die sogenannte Perestroika Ende der 1980er Jahre eröffnete neue Spielräume. Hunderttausende versammelten sich bei friedlichen Festen im eigens dafür errichteten Amphitheater im Vingispark.
Wenn wir versprechen, dass wir alles tun werden, damit der Wald wächst und grünt, dann versprechen wir unserem Land, dass wir es schützen und alles tun werden, damit es gedeiht. Und ich würde sagen, dass dort die singende Revolution geprobt wurde.
Die berührenden Fernsehbilder der friedlich singenden 650 Kilometer langen Menschenkette von Vilnius über Riga bis Tallinn im Jahr 1989 machte die große sängerische Tradition in den drei baltischen Ländern auch im westlichen Europa bekannt. Es wird ernst. Der Kantor Lituanus stimmt an. Rund 100.000 Menschen auf der Bühne und im Publikum vereint im Gesang. Kein Auge bleibt trocken, wenn die litauische Nationalhymne erklingt. Und der Besucher beginnt zu begreifen, welche unbändige Kraft von dieser Musik ausgeht.
Wir
Alexander Budde hat das litauische Liederfest in Vilnius besucht. Und mit dieser Reise endet unser Sonntagsspaziergang. Ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen für die vielen konstruktiven Feedback-Mails, die Sie mir immer zuschicken. Gerne weiterhin an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und gehe jetzt in die Sonne und sage bis bald.
If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die.